Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Uwe, mit deinem CO2-Fußabdruck dieses Jahr, das wird ja ein bisschen schwierig, oder? Du bist schon wieder Auto gefahren, ne?
Notgedrungen, es war schon alles gebucht und
ja, alles Ausreden, oder?
Alles ausreden, ja, das als würde ich das gerne machen.
Okay, komm, klag uns dein Leid, erzähl mal.
Ja, die Bahnfahrt war schon gebucht und ich wollte eine schöne Abschlussfahrt mit meiner Kollegin Sabine machen. Und zwar in die Schweiz, in den Kanton Glarus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, nicht unbedingt, aber...
Ja. Das ist östlich vom Zürichsee. Da liegt der Walensee und darunter liegt dieses Kanton und da ist Cyclosport Mollis. Das ist ein kleiner, also gar nicht so kleiner Fahrradladen, der das ganz toll macht und der sich angemeldet hat für ein Nachhaltigkeitsaudit.
Ach so, das war euer Grund, da hinzufahren?
Das war der Grund, da hinzufahren. Und eigentlich wollten wir ein richtig schönes Stück auch mit dem Ratz fahren, am Zürichsee entlang und so weiter, aber leider hat uns der Bahnstreik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir waren ziemlich abgenervt.
Das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ihr seid ja trotzdem hingefahren. Ihr habt ja trotzdem euren Job ernst genommen und wahrgenommen. Und jetzt seid ihr mit dem Auto gefahren, oder?
Jetzt sind wir mit dem Auto gefahren und haben uns trotzdem irgendwie den Laden angeguckt. Und das war wunderbar. Also ein toller Laden. Schöne Grüße an Nicole, Hansjörg und Franz, die uns da zur Seite standen und uns irgendwie, also... einfach einen tollen Laden präsentiert haben, der neu gebaut ist. In dem sind sie jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre und gut aufgestellt, sehr ordentlich, gute Struktur, professionelle Werkstatt. Jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern sind sie einer der ersten gewesen, die beim Zweiradverband Schweiz das Allright-Zertifikat genutzt haben. Und das kommt ja von uns. Können wir stolz drauf sein. Aber also toller Laden mit einer fantastischen Aussicht auf die Berge. Und jetzt das erste Schweizer Fachgeschäft mit dem Allright Nachhaltigkeitssiegel des VSF.
Alles klar, die sind also fertig, die sind jetzt zertifiziert.
Die sind fertig, die sind jetzt zertifiziert und wir gratulieren jetzt auch über diesen Podcast nochmal ganz herzlich.
Ja, herzlichen
Schöne Grüße in die Schweiz.
Sehr gut. Ja, du, ich muss auch ein bisschen was erzählen. Ich habe eine neue Schornsteinfegerin. Und ich habe tatsächlich so gedacht, und immer, also ich habe sie gar nicht gesehen, meine Frau hat mir erzählt, die war da und ich habe gedacht, ist das so wie der Schornsteinfeger hier bei uns im Innenstadtbereich, kommt er mit dem Fahrrad oder kommt sie mit dem Fahrrad? Nö, kommt sie nicht, sie kommt mit dem Auto. Aber jetzt kommt eigentlich der Hammer, wir haben ja schon öfter hier im Podcast über Arbeitsteilung geredet, oder?
Ja.
Und eine Schornsteinfegerin ist doch eine hochausgebildete Fachkraft, oder?
Ja. Würde ich so sehen.
Und die fährt jetzt rum zu den einzelnen Häusern und spricht die Termine ab mit den Hausbesitzern.
Hä?
Die kommt jetzt vorbei und sagt, Mensch, ich würde gern morgen oder Donnerstag vorbeikommen zum Kehren und zum Heizung prüfen. Passt das? Und dann holt sie einen weißen Zettel raus, einen Bleistift und schreibt das auf, wenn das passt.
Und dann fährt sie weiter?
Und dann fährt sie weiter zum nächsten Haus. Und dann kommt sie morgen oder Donnerstag, um die Heizung zu machen.
Thorsten, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile, ich ahne deine Botschaft.
Ich bin krass schockiert. Also das ist wirklich, wo ich denke, okay, wenn ich Schornsteinfegerbetrieb habe und da mein Fachpersonal rumfahren lasse, um mit dem Zettel Termine zu machen, das ist unfassbar. Ich habe da gar keine Worte für. Aber das, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, wenn man das bei fremden Firmen sieht, dann ist das sofort klar. Aber wenn unsere Mechaniker Telefonate führen über Termine oder sowas, dann finden wir das alle völlig normal. Und den Zusammenhang wollte ich eigentlich, glaube ich, herstellen. Wir als uns, bei uns, wenn ein Fahrradmechaniker, ein Zweiradmechatronikerin irgendwie mal ein Telefonat führt oder einen Termin macht und das mit Bleistift aufschreibt, dann würden wir sagen, ja, geht ja nicht anders. Aber wenn bei anderen Firmen fällt mir das sofort auf.
Ja, ich glaube auch, dass unsere Fachkräfte viel zu oft am Telefon hängen. Und da hast du doch ein gutes Beispiel. Erstmal toll finde ich ja, dass es eine Frau war, ja, oder eine Frau ist, die das bei euch macht, weil das sieht man auch selten in dem Beruf. Und offensichtlich kommt da auch was in Bewegung, das ist erstmal positiv. Aber der Rest, den du berichtest, zeigt davon, da ist noch Entwicklungspotenzial.
Aber wenn wir doch schon bei Entwicklung sind, dann müssen wir doch auch mal ein bisschen gucken, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Da gibt's doch neue Zahlen, oder?
Es gibt neue Zahlen und ich habe auch irgendwie eigentlich, ehrlich gesagt, Erfreuliches zu berichten.
Wie erfreulich?
Naja, wir haben ja, also die Marktdaten des ZDVs werden ja schon seit vielen, vielen Jahren immer im März veröffentlicht. Und das sind ja in der Regel Industriezahlen, aber auch kombiniert mit ein paar Marktdaten aus dem Fachhandel. Und wir haben parallel dazu auch eine Umfrage bei VSF und Baiko-Händlern gemacht. Und da haben wir doch ein paar ganz erstaunliche Ergebnisse. Da kann ich gerne drüber erzählen.
Ja, die gerade so die Ergebnisse aus diesen Umfragen, also ich weiß ja von vielen Kollegen und Kolleginnen, die mitgemacht haben. Das interessiert uns natürlich jetzt brennend, auch was da rausgekommen ist. Man gibt immer nur die Zahlen ab und dann hört man nichts mehr. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch was höre?
Ja, absolut. Genau, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du was hörst. Und es ist natürlich auch der Zeitpunkt, wo wir dann auch in den Shownotes was hinterlegen. Völlig klar. Also 40% Umsatzsteigerung seit 2020. Das finde ich doch erstmal ein Hammer.
Sagst du das jetzt nur deswegen, weil das letzte Jahr doch nicht so gut war?
Das letzte Jahr 23 war, hat dieses hohe Niveau halten können. Das finde ich irgendwie, ist ja eine andere Aussage, als wenn man sagt, es war nicht so gut. Es hat das hohe Umsatzniveau, was irgendwie in 2021, 2022 entwickelt worden ist, halten können. Und das ist erstmal eine gute Nachricht.
Okay, gefühlt haben ja viele mit einem großen Absturz gerechnet, oder?
Ja, der hat aber so nicht stattgefunden. Also die Zahlen sprechen von, ich sage jetzt mal, glaube ich, 3% Umsatzrückgang, was aber verhältnismäßig wenig ist.
Weil das Niveau schon hoch war.
Weil das Niveau sehr hoch ist. Also das darf man nicht vergessen, wir kommen aus Boomzeiten und einen Umsatzrückgang aus Boomzeiten heraus zu beurteilen, ist natürlich was anderes, als wenn es stabile Wachstumsraten sind und plötzlich gibt es einen Umsatzrückgang.
Jetzt kann ich mich nicht mehr genau erinnern, was ich alles antworten musste. Hast du auch Werkstattzahlen? Weißt du auch was über Gewinn?
Nee, das habe ich leider nicht. Ich habe aber neben den Umsatzzahlen noch ein paar andere Zahlen, die da ein bisschen drauf schließen lassen können, in welche Richtung es geht. Und zwar ist der E-Bike-Anteil von 34% in 2019 auf 58% in 2023 angestiegen. Das heißt, wir haben plötzlich überholt das E-Bike, das in Anführungszeichen normale Fahrrad.
Das ist ja auch schon ziemlich deutlich. 58 ist ja nicht nur Hälfte, sondern das ist ja schon weit drüber.
Und das heißt natürlich auch, das wissen wir, dass die Preise gestiegen sind oder die Durchschnittspreise gestiegen sind, zwar erheblich. Das heißt, entweder mit weniger Fahrrädern macht man den gleichen Umsatz oder mit genauso viel Fahrrädern mehr Umsatz als vorher.
Ja, offensichtlich insgesamt müsste es ja weniger Stückzahl sein, denke ich mal, weil wenn der Umsatz ungefähr gleich bleibt und mehr E-Bikes sind, dann muss ich ja ein paar weniger Stückzahl, also übers Gesamte gesehen. Also das trifft natürlich nicht für jeden Händler zu, das ist mir schon klar, aber aufs Gesamte gesehen muss es ja ein bisschen weniger Stückzahl sein.
Es ist völlig klar, dass wir hier von Durchschnittszahlen sprechen und nicht von dem einzelnen Händler. Der Leasinganteil ist auch gestiegen auf 42%, bezogen auf den Umsatz, natürlich nicht bezogen auf die Stückzahlen. Und das ist auch spannend, weil wir damit die Bedeutung des Leasings für den gesamten Fahrradfachhandel auch nochmal unterstreichen können. Das ist aus unserem Handelsgeschäft nicht mehr wegzudenken.
Uwe, warum betonst du so sehr den Umsatz und nicht Stückzahl? Also gibt es da ganz große Unterschiede zwischen Umsatz und Stückzahlanteil?
Ja, es gibt einen deutlichen Unterschied. Also der Stückzahlanteil im Leasing ist bei 36% und der Umsatzanteil bei 42%. Da kann man davon ausgehen, dass im Leasing hochwertigere Fahrräder verkauft werden oder vielleicht auch bessere Preise durchgesetzt. Das ist jetzt eine Interpretationsfrage, aber auf jeden Fall geht es hier um mehr Qualität im Leasing als im Standardgeschäft des Fahrradfachhandels.
Okay, aber das kann ich nachvollziehen. Hochwertiger würde ich wahrscheinlich oder hochpreisiger würde ich auf jeden Fall unterstützen. Und die Preise natürlich besser und leichter durchsetzen zu können, das ist auch eine Leasing-typische Geschichte. Also das kann ich durchaus bestätigen.
Das sind auf jeden Fall spannende Zahlen. Und was wir in der Umfrage auch gefragt haben, war uns natürlich extrem wichtig. Wann ist mit einer Beruhigung des angespannten Lagerbestandssituation zu rechnen? Und da haben ja immerhin 32%, also ein knappes Drittel, bis Sommer 2024 angegeben.
Diesen Sommer?
Ja, bis zu diesem Sommer. Nicht, also vor dem Sommer noch.
Also
nicht
vor dem Sommer quasi, okay.
Genau, vor dem Sommer.
Das ist optimistisch.
Das ist optimistisch. Und weitere 41% bis Ende des Jahres. Das heißt irgendwie so, wir können davon ausgehen, dass irgendwie über 70% der Fahrradfachhändler in diesem Jahr eine Beruhigung ihrer Lagerbestandssituation erleben werden.
Bleiben es allerdings noch immer noch 30%, die das anders sehen, ne?
Immerhin noch 30%, die das anders sehen. Das wissen wir ja auch aus den Boomjahren, dass die Situation extrem unterschiedlich ist im Fachhandel und dass man zu einer eindeutigen Aussage nicht kommt.
Gibt es noch Zahlen, die ich jetzt wissen wollen würde als Fachhändler?
Ach, ich finde eine sehr schöne Zahl. 77% des Umsatzes wird im stationären Fachhandel erwirtschaftet. Das heißt irgendwie so, was immer noch, also unsere Situation im Fahrradfachhandel ist weiterhin stabil, auf den stationären Fachhandel fokussiert. Also man verkauft im stationären Fachhandel einfach nach wie vor stabil und gut.
Und vor allen Dingen das meiste.
Das meiste.
Das meiste, um nicht zu sagen fast alles. Und die anderen 23%, die greifen wir noch an. So, wenn wir angreifen wollen, wie sieht denn eigentlich die Einschätzung der Umsatzentwicklung für 2024 aus? Ist das nicht auch abgefragt worden?
Das ist auch abgefragt worden. Und das sieht auch relativ positiv aus, also immer alles in Relation. Es ist so, dass 72% des Fachhandels erwarten eine neutrale bis positive Umsatzentwicklung im 24. Das heißt irgendwie so plus minus null sind es 28%. Und dann sind es in den positiven Zahlen immerhin, wie viel haben wir hier? 43%, die was Positives erwarten. Also eine positive Entwicklung erwarten. Und nur 29%, die eine negative Entwicklung erwarten. Das heißt, wir sind auf der positiven Seite.
Das ist doch von der Grundstimmung schon mal gar nicht schlecht. Und im Augenblick fühlt sich das auch wirklich so an. Das sind doch schon mal super interessante Fachhandelszahlen, aber wir wollen ja auch darum geht es ja eigentlich heute auch die Zahlen des ZIV, also des Industrieverbandes, hören. Und da ist doch kein besserer Ansprechpartner zu finden als der Geschäftsführer, oder?
So sehe ich das auch.
Dann schalten wir doch mal hin.
Burkhard, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Schönen guten Tag. Danke erstmal, dass ich zu Gast sein darf. Burkhard Störk ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes hier in Berlin seit ziemlich genau 3 Jahren. Vorher war ich fast 10 Jahre Bundesgeschäftsführer des ADFC. Davor war ich auch schon bei anderen Verbänden, aber nicht im Fahrrad.
Das heißt eigentlich im Grunde im Fahrradbereich ein alter Hase. Aber sag mal, seit Jahrzehnten veröffentlicht der ZIV jeden März des Jahres die Marktdaten. Die Marktdaten der Fahrradbranche oder der Fahrradwirtschaft. Auch aus Insider-Sicht blieben sie lange unspektakulär, würde ich jetzt mal behaupten. So die Zahlen. Aber seit 4 Jahren hat sich das geändert. Was hat sich denn geändert? Was ist denn deiner Meinung nach das Spektakuläre?
Also ich weiß gar nicht, ob die früher unspektakulär waren. Aus meiner Perspektive als ADFC-Geschäftsführer habe ich in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Spektakuläre da drin gefunden. Manchmal habe ich mich auch geärgert, wenn zum Beispiel Stückzahlen runtergingen und das irgendwie gar nicht politisch aufgefasst wurde. Aber natürlich, worauf du anspielst, ist der große Corona-Boom, der große Sprung, den wir gemacht haben. Wir haben ja 2019 als ZIV einen Umsatz der unserer Seite der Branche von etwa 4 Milliarden eingeschätzt und sind dann unter dem Corona-Boom auf deutlich über 6 gesprungen. 22, unser größtes Boomjahr, lagen wir bei 7 Milliarden. Da liegen wir auch immer noch für 23. Also wir haben so massiv zugelegt, dass wir, sagen wir mal, als Branche sehr viel ernster genommen werden und dafür auch viel mehr Wumms haben.
Ich meine, spektakulär war ja auch in dem Sinne gemeint, dass wenn es Wachstumsraten gab, dass sie eigentlich kontinuierlich waren und nicht sprunghaft. Und dass auch in den Stückzahlen es ganz lange Zeit immer um und bei 4 Millionen blieb. Aber du hast natürlich recht, wenn du als Insider geguckt hast, dann hast du natürlich die ein oder andere spannende Zahl schon entdecken können. Das war es ja nicht. Nur dieses Sprunghafte und dieses sozusagen dieses Rauf und Runter der letzten 4 Jahre, das ist ja besonders.
Genau, wir sind ja beim Verkauf in 23 auch bei den 4 Millionen wieder gelandet, die wir, fast traditionell haben. Das fühlt sich immer merkwürdig an, weil wir wissen, dass wir schon mal auch ganz andere Zahlen hatten vor 100 Jahren. Aber wir haben jetzt sehr lange diese 4 Millionen, da sind wir auch in 23 wieder gelandet. Aber mit dem hohen E-Bike-Anteil halt auf einem völlig anderen Umsatz und einer völlig anderen Wertigkeit dessen, was wir machen.
Jetzt habe ich verstanden, die Zahlen sind natürlich jetzt schon sehr, sehr interessant, weil auch ordentlich Bewegung drin ist, aber jetzt aus Sicht des Fahrradhändlers, also ich als Fahrradhändler, welche Zahlen, Burkhard, hältst du für mich für wirklich interessant, die ich mir mal angucken sollte aus der Fülle der Zahlen?
Ich glaube, die große Botschaft ist, die Katastrophe ist ausgeblieben. Die Katastrophe hat es in 23 nicht gegeben. Das entspricht in vielem nicht der Wahrnehmung, die der ein oder andere Journalist, die ein oder andere Journalistin hat. Wir haben wirklich schlechtes Konsumklima gehabt in 23 und wir liegen als Fahrradbranche drüber. Unsere Produkte überzeugen. Ne? Klar, das ist insbesondere das E-Bike. Klar, das ist insbesondere das Leasing, was uns da geholfen hat. Aber wir sind anders als andere Konsumgüterindustrien keineswegs abgeschmiert. Ich glaube, das ist für den Fahrradhandel wichtig. Und das ist auch, da kann man, glaube ich, auch ehrlich sein, für die eine oder andere Bank des einen oder anderen Fahrradhändlers, Händlerin wichtig. Denn wir sehen ja so ein bisschen nervöse Banken im Moment. Ich glaube, als zweites, es ist total wichtig zu sehen, dass wir uns alle einig sind, alle Player, Playerinnen, dass es eine ganz stabile Nachfrage nach E-Bikes gibt, die auch stabil hochgeht. Wir haben im letzten Jahr in 23 zum ersten Mal mehr E-Bikes als Fahrräder verkauft. Das werden wir auch in Zukunft so tun und der E-Bike-Anteil wird auch eher noch mehr wachsen. Wir haben einen Bestand von 70, 75 Millionen klassischer Fahrräder, von denen viele, viele noch zu ersetzen sind. Also ich glaube, als Branche sollten wir auch nochmal in aller Ruhe sehen, nach all dem Auf und Ab, die Tendenzkurve geht nach oben.
Ohne jetzt zu viel zu verraten von den Zahlen, du wirst ja vielleicht nochmal ganz konkret was machen, du hast ja ein bisschen was angedeutet. Kann ich das also so sehen, dass ich als Fahrradhändler diese Zahlen doch durchaus als Motivation, als positiven Schub für die Zukunft auch nehme?
Total. Wir sind ja immer viel zu bescheiden in der Fahrradbranche. Wir haben die größte Flotte draußen. Wir haben die größte elektrifizierte Flotte draußen. Wir haben 11 Millionen E-Bikes, ne, in der CDV-Pressekonferenz verkündet. Wir haben 84 Millionen Fahrzeuge draußen. Das hat Gott sei Dank die Automobilindustrie nicht. Da ist enorm viel drin noch zu elektrifizieren, neue Fahrzeuge, ersetzende Fahrzeuge. Wir stehen noch mit dem Leasing, wenn wir ehrlich gesagt sind, erstmal am Anfang. Also the best is to come. Da wird noch enorm viel passieren.
Jetzt ist der E-Bike-Anteil ja besonders hoch gegangen und hat das erste Mal auch die normalen Fahrräder überholt. Ist das für dich irgendwie eine Entwicklung, die absehbar war und wo du sagst, irgendwie so, wir haben sie auch so früh erwartet? Und ich meine, eigentlich ist das ja auch eine Erfolgsgeschichte der ganzen Fahrradindustrie und der ganzen Fahrradwirtschaft, diesen Wandel eigentlich hinbekommen zu haben und damit eigentlich alles, was an normalen Fahrrädern nicht stattgefunden hat, auch aufzufangen.
Ich glaube, wir sind als Branche insgesamt vom Teilehersteller bis zum Händler, zur Händlerin überhaupt nicht stolz genug auf das, was wir geschafft haben. Wir haben unsere Industrie völlig neu aufgestellt, wir haben unsere Industrie elektrifiziert, wir haben den Handel in den letzten 10-12 Jahren vollständig verändert. Wenn ich heute zu einem deutschen E-Bike-Hersteller gehe oder auch zu einem Teilehersteller, sehe ich völlig andere Abläufe, völlig andere Prozesse, viel hochwertiger. Wir haben seit in den letzten 10-12 Jahren, ich habe es gerade schon mal gesagt, den Umsatz insgesamt ja verdreifacht. Wir haben uns als Industrie wirklich völlig neu erfunden. Es gibt dieses Bild von, wir sind erwachsen geworden, das mag ich nicht so, aber wir sind doch zumindest eine Industrie, die eine ganz andere Bedeutung und ein ganz anderes Verkehrsmittel anbieten kann als noch vor 10 Jahren. An der einen oder anderen Stelle haben wir, glaube ich, noch Nachholbedarf, da uns selber ernster zu nehmen. Aber wir haben es geschafft, was die Automotive-Industrie noch vor sich hat.
Burkhard, also das sind ja erfreuliche Zahlen und du sprichst von dem, dass wir alle ein bisschen zu bescheiden sind. Jetzt gibt's aber natürlich du als Industrievertreter und wir oder ich als Händler oder vielleicht auch Händlervertreter, wir können ja nur in wirklich guter Partnerschaft zusammen was reißen. Und das haben wir ja auch bewiesen, dass wir das können. Das hat ja auch gut funktioniert. Aber es gibt ja auch mittlerweile so ein bisschen teilweise Störungen. Wie siehst du das? Also wird sich das widerlegen? Finden wir wieder zusammen? Trinken wir mal wieder ein Bier zusammen oder werden wir uns weiterhin nur streiten? Du weißt schon, worauf ich hinaus will, oder?
Du hast ein bisschen schwarz gemalt. Du hast recht, es hat Störungen gegeben bei der Frage, wer hat jetzt wann zu viel bestellt und wer hat wen genötigt, was abzunehmen oder wer hat was nicht abgenommen, was er oder sie bestellt hat. Da hat's eindeutig Störungen gegeben und da haben sich Händlerinnen und Händler, Hersteller und haben sich gut oder weniger gut benommen. das sehe ich alles, das will ich auch nicht schönreden. Ich würde aber sagen, im Grunde wissen wir in dieser Branche, was wir voneinander haben. Wir wissen, dass wir auch in Zukunft mit volatilen Situationen umgehen müssen. Jeder von uns weiß in der Branche, was 2 Wochen Sonnenschein oder ein verregnetes Frühjahr bedeutet. Es mag sein, dass wir ein bisschen intensiver über Spielregeln reden müssen. Ich höre das Stichwort Rahmenvertrag häufiger mal. Ich höre häufiger mal, dass der Handschlag vielleicht ein bisschen überbewertet war in der Branche und wir ein bisschen mehr zu stringenten Konditionen kommen müssen. Ja, das streite ich alles nicht, aber im Grunde haben wir ein sehr gesundes Umgehen miteinander. Und ich hoffe auch sehr, dass das erhalten bleibt. Das macht diese Branche so wertvoll.
Jetzt geben die Zahlen ja auch her. Wir haben ja auch eine Umfrage in VSF und Baiko gemacht, dass die Lagerbestände sich beruhigen werden im Laufe des Jahres. Ist das denn in der Industrie auch so?
Wir haben ja viele Mitgliedsunternehmen, die auch an ganz unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette sind und es ist sicher nicht für alle gleich. Es gibt Unternehmen, die eher auf Abruf Richtung Custom-Made produzieren, die haben gar nicht so volle Lager. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass die Zulieferer und die Teileindustrie erst später damit rechnet, dass es wieder anspringt. Denn auch die Fahrzeughersteller haben noch das ein oder andere Teil am Lager. Gleichzeitig sehen wir, dass im Moment wirklich viel passiert, was neue Projekte, neue Ideen angeht. Da geht's nicht, gibt's vielleicht keine Starttermine, wann jetzt eine Produktion losgeht, oder gibt's vielleicht auch noch keine Stückzahlideen. Aber ich höre wirklich viel, und die in Taipei waren Anfang März, berichten das auch, dass da sehr viel über neue Ideen und neue Dinge gesprochen wird. Von daher mache ich mir auch um diejenigen, die im Moment wohl am ehesten zu kämpfen haben, nämlich die Teileindustrie, im Grunde keine Sorgen. Sobald es wieder anläuft, wird es auch bei denen dann wieder anlaufen.
Jetzt sind ja praktisch eure ZTV-Ergebnisse und die wir bei uns in der Umfrage gemacht haben, im Grunde in der Richtung identisch oder ergänzen sich wunderbar.
Alles andere würde mir auch Sorgen machen, Uwe.
Ja, ich will damit sagen, dass wir sozusagen auch in Umfragen zu gleichen Ergebnissen kommen. Aber es gibt ja einen Bereich, der dir sehr wichtig ist und der tatsächlich keine so tolle Entwicklung hat, nämlich die ganzen, sag ich mal, dein Lieblingsthema Fahrräder, die erschwinglich sind, und Fahrräder, die in einem Preisbereich sind, die, sag ich mal, für niedere Einkommen auch zugänglich, ja? Was siehst du denn hier für eine Entwicklung und was wäre denn die Lösung in diesem Bereich?
Ich stehe schon auch auf die Räder, mit denen man richtig viel Geld verdient, dass es da keinen falschen Zug gibt. Aber ja, ich gehöre auch zu denen in der Branche, und da bin ich ja nicht der Einzige, die sagen, das Brot- und Butterfahrrad muss erschwinglich bleiben. Und ich persönlich finde auch großartig, wenn das Brot- und Butterfahrrad eher in Deutschland oder eher in Europa produziert wird. Wir haben in den ZTV-Zahlen noch nicht die ganz, ganz großen Verschiebungen drin, aber ich glaube, wir sehen eine leichte Tendenz, Produktion, auch mehr Fertigungstiefe und Wertschöpfung nach Europa zurückzuholen, ohne dass die Preise explodieren. Also sind jetzt nicht nur die ganz, ganz teuren und exquisiten Hersteller. Und ich glaube, für das Brot- und Butterfahrrad, das ist übrigens ein Begriff, den ich von Alfred Thun geklaut habe, muss ich an dieser Stelle offen eingestehen, aber er gefällt mir total gut, ist es wichtig, dass wir da eine vernünftige Produktion hinkriegen, dass klar ist, das sind Räder, die unter vernünftigen Umständen gebaut worden sind und die aber am Ende auch noch für Handel und Industrie genug Marge machen.
Aber bei einem Durchschnittspreis von 470 Euro bei normalen Rädern ist das ja gar nicht möglich. Nicht in Europa.
Also du spielst darauf an, dass wir jetzt auch ein bisschen gesehen haben, dass der Preis tatsächlich runtergegangen ist. Er ist deutlich höher als 2019. Ne, da lagen wir, glaube ich, bei 365, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er war dann mal deutlich höher und ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Ich bin das jetzt sehr viel gefragt worden rund um die Pressekonferenz. Ich sehe, dass wir diese Preisrückgänge, die haben viel mit Rabatten zu tun und übervollen Lagern. Ich glaube, dass wir am Ende, wird in den nächsten 1-2 Jahren der klassische Fahrradpreis auch wieder anziehen. Und dann sehe ich auch Produktion in Europa.
Ich sehe ja noch einen ganz anderen Bereich in diesem Segment, nämlich den Bereich der Used Bikes, also der Räder, die aus dem Leasing zurückkommen. Das ist doch eine echte Chance, hohe Qualität auch für Bevölkerungsschichten geringeren Einkommens zugänglich zu machen.
Also da sind unfassbar viele Chancen drin im Bereich der Gebrauchträder. Und du hast recht, auch das Segment ist mir sehr, sehr wichtig. Erstens, E-Bikes werden etwa 4-mal so viel gebraucht wie Fahrräder. Das heißt, wenn es uns gelingt, größere Teile der Bestandsflotte zu elektrifizieren, tun wir schlicht was für die Verkehrswende und fürs Klima. Und das wollen wir alle. Ne? Deswegen fühlen wir uns in dieser Branche so wohl, weil wir auf der richtigen Seite sind. Zweitens, wir machen Fahrräder auch gute E-Bikes zugänglich für Menschen, die sich ein fabrikneues Rad nicht leisten können oder leisten wollen. Drittens, und ich glaube, auch das muss man deutlich sagen, wenn es uns gelingt, mehr Gebrauchträder, insbesondere Leasingrückläufer, in den Gebrauchtmarkt zu bringen, dann dreht natürlich der Neumarkt bei den Leasingrädern auch schneller. Ja? Ich glaube, man muss nicht alles beim Auto abgucken, aber wenn wir uns das Alter der Bestandsflotte in Deutschland im Auto angucken, dann wissen wir, das sieht so gut aus, das ist so jung, das ist so niedrig, das Alter der Flotte, weil so viele Leute Leasingautos kaufen, wo vollkommen klar ist, dass man die nach 3 Jahren zurückgibt. Ich fände es gut, wenn wir in Deutschland in diese Richtung auch kämen. Vielleicht muss es nicht so hoch wie beim Auto sein, der Anteil, aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut wäre, wenn wir mehr Leasingräder zurückgeben, die dann in einen hochwertigen Gebrauchtmarkt gehen, mit allen Vorteilen, die das für Neuräder, Leute mit weniger Geld und die Fahrradnutzung insgesamt hat.
Burkhard, wenn die Zahlen vorliegen und man die ja auch interpretieren kann, du hast vorhin von dem guten Gefühl gesprochen, dass wir ja was Gutes tun für die Verkehrswende. Kann man aus den Zahlen auch ersehen, dass wir weniger sportlich und mehr Verkehrsmittel geworden sind?
Ich weiß gar nicht, ob wir dafür immer weniger sportlich sein müssen. Was wir sehen ist, egal ob wir ins E-Bike gucken oder ins Fahrrad. Wir haben ja im vergangenen Jahr angefangen, nicht mehr E-Bike als eine Modellgruppe, sondern alle Modellgruppen innerhalb von E-Bike und Fahrrad zu zeigen. Und wir haben sie in diesem Jahr auch zum ersten Mal zusammengeführt. Und wir sehen, in Deutschland ist das Multifunktionsrad einfach das absolut führende Fahrrad. Ne? Das, mit dem ich genauso montags bis freitags zur Arbeit fahren kann. Und dann am Samstag und Sonntag ja auch gut Ausflüge machen kann. Die Zahl der High-End-Rennräder oder der High-End-Mountainbikes, die vielleicht gar keine STVZO-Zulassung haben oder die man wahrlich nicht mit auf Arbeit nehmen möchte, ist ja relativ gering. Ich glaube, die große Botschaft ist, unsere Fahrzeuge sind großartig geeignet, um damit zu pendeln und alle Alltagsfahrten zu machen. Und sie sind aber auch großartig dafür geeignet, Ausflüge zu machen, Tourismus zu machen. Und wir verkaufen kein Sportgerät, das ist mir total wichtig, oder nur in seltenen Ausnahmefällen. Aber die Fahrzeuge, die wir verkaufen, sind auch super als Sportgerät zu nutzen, was hoffentlich beim Auto nicht so ist.
Ja, das ist jetzt, du hast den Vergleich zum Auto gemacht, diesmal ich, ausnahmsweise nicht ich. Das ist dann der Unterschied, ja. Sehe ich auch so, wenn ich ein SUV-Bike habe, da kann ich auch immer noch keine Kinder vor der Schule mit gefährden. Das ist beim SUV ohne Fahrrad ja dann doch durchaus möglich. Also da sehe ich auch die Unterschiede eindeutig.
Burkhard, dann nenn uns doch mal 2, 3 Zahlen, die vielleicht für den Fachhandel und die Fachhändlerinnen besonders wichtig sind.
Super gerne, Uwe. Ich fange gerne bei dem an, was, sagen wir mal, traditionell der Kern dessen ist, wofür der ZTV steht, nämlich die Produktion in Deutschland. Wir haben ja auch da in den letzten Jahren unter Corona den großen Sprung gemacht im E-Bike. Den halten wir auch. Ne? Wir müssen immer dran denken, 22 war das beste Jahr, das wir seit langer, langer Zeit hatten, auch aufs E-Bike bezogen. Wir sind jetzt in 2023 ein Hauch unter 22. 1,6 Millionen E-Bikes sind in Deutschland produziert worden von deutschen Unternehmen. 0,7, also 700.000 Fahrräder. Da geht der Rückgang weiter, aber auch da kann man keineswegs davon sprechen, dass irgendwie 23 jetzt ein Katastrophenjahr war, sondern wir haben ein hohes Produktionsniveau, unterliegen wir auch vom Wert dessen, was wir produzieren, wegen der gestiegenen E-Bikes, immerhin noch deutlich, deutlich über 19, nur ganz knapp unter dem Bestjahr 22. Also alles andere als ein Katastrophenjahr. Im Verkauf in 23 haben wir rückläufige Stückzahlen. Wir sind wieder bei den 4 Millionen, die wir ja über viele Jahre so ein bisschen als das eingependelte Mittel gesehen haben. Aber wir sind bei den bei den E-Bikes stabil über 2 Millionen, 2,1 Millionen, sagen wir. Ist bei den Rundungen immer so ein bisschen unklar. Wir sind bei 2,1 Millionen. Wir haben in 2022 2,2 Millionen E-Bikes verkauft. Also wir sind auf einem wirklich guten Niveau. Lass uns nicht vergessen, 2019 waren das noch 1,4. Also wir liegen 700.000 Stück über 2019.
Das heißt, die Rückgänge in den Stückzahlen sind vor allen Dingen bei den normalen Fahrrädern zu verzeichnen und nicht bei den E-Bikes.
Genau, da sind wir um etwa 500.000 Stück zurückgegangen bei den normalen Fahrrädern. Ich habe ein richtig schönes Wort, haben wir dafür auch noch nicht. Genau, da sind wir von 2,4 Millionen, die wir in 2022 verkauft haben, auf 1,9 Millionen runter bei etwa stabilem E-Bike-Verkauf. Das ist der Unterschied bei den Stückzahlen.
Die Umsätze sind gestiegen?
Die Umsätze sind auf unserer Seite, also ich sage mal bei dem, was wir als einschätzen können, als Umsätze in der produzierenden Industrie, sind etwas zurückgegangen. Da haben wir den ganz großen Sprung in 2020 gehabt. Auf über 7 Milliarden waren wir da bis 22 insgesamt gekommen. Ich glaube 7,3 Milliarden. Da sind wir jetzt bei 7,1 Milliarden zurück. Also leichter Rückgang gegenüber vergangenem Jahr, aber immer noch weit, weit, weit über vor Corona.
Das sind doch eigentlich schon schöne Zahlen und positive Zahlen. Und ich gerade jetzt, wo wir reden, fängt ja die neue Saison mit Macht an und mit Sonne. Und jetzt kann man ja auch schon wieder so ein bisschen ahnen, dass es richtig aufwärts und vorwärts geht. Ich freue mich einfach auf die neue Saison und freue mich natürlich auch über die Marktzahlen 23, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, viele haben doch tatsächlich Katastrophen erwartet und die sind überhaupt nicht in den Zahlen abgebildet. Und das finde ich eigentlich wirklich beruhigend und gut. Danke dir sehr für den Einblick in die Zahlen und deine Meinung und dein Fachwissen. Schön, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank. Danke, bei euch gewesen sein zu dürfen.
Große Chance, E-Bike, das höre ich auf jeden Fall raus. Da sind ganz viele Sachen, die ich raushöre, aber das E-Bike steht auf jeden Fall immer als E-Bike und Leasing, als Entwicklungspusher im Mittelpunkt, oder wie siehst du das, Uwe?
Das sehe ich auch so und die Zahlen sind so eindeutig, dass man auch nichts anderes interpretieren kann und trotzdem finde ich, also da bist du ja genau, wenn wir beide unterwegs sind, sind wir meistens ja ohne E unterwegs und große Fans von Gravelrädern, Rennrädern, Mountainbike ist jetzt nicht mein Metier, aber unmotorisierte Fahrräder in jedem Fall. Ich hoffe, dass der Anteil jetzt auch so bleibt und dass wir, dass auch das unmotorisierte Fahrrad seinen Stand auch jetzt so verteidigen kann, wie er jetzt ist.
Und ich muss aber dazu sagen, und das finde ich total wichtig, das E-Bike hat so absolut seine Berechtigung und ich hoffe sogar, dass der Anteil sogar noch wächst. Also mir ist es eigentlich völlig egal, wer wie fährt. Hauptsache, es wird gefahren und die meisten Menschen, die ich kenne, die werden viel lieber E-Bike fahren als überhaupt irgendwas anderes. Und deswegen, jedes E-Bike ersetzt für mich ein Auto, potenziell zumindest. Und deswegen freue ich mich, wenn viele Leute mit einem Zweirad unterwegs sind.
Pack das mal in dein Topcase.
Das soll ja jetzt gar kein richtiger Bericht werden von unserem Erfa-Kongress, vom VSF-Erfa-Kongress. Aber was doch bei mir hängen geblieben ist, dass es ganz viele Erfa-Gruppen oder einige Erfa-Gruppen gibt, die immer noch Teilnehmer suchen, wo man mit rein kann. Und ich habe ganz oft gehört, Mensch, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das mache, was soll ich denn tun? Ich würde gerne Erfa-Arbeit machen, aber ich weiß nicht, wo ich hinpasse und wo ich hingehöre und ich weiß nicht, wie ich da teilnehmen soll und wie ich mich da anmelde. Und das ist doch mal jetzt was fürs Topcase. Wir setzen hier einen Link und dann bieten wir die Möglichkeit, wie man ganz einfach sich anmelden kann. Was hältst du davon, Uwe?
Sehr gute Idee. Es sind einige gerade in Gründung, es sind einige gerade, die sich neu aufstellen. Das ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um sich praktisch für Erfa-Gruppen zu bewerben.
Und wir machen es dir als Hörerin, als Hörer wirklich ganz einfach. Schreib einfach den Link in die Shownotes oder schreib einfach an podcast@vsf-mail.de. Und dann rufen wir dich an und klären mit dir, wo du gut reinpasst und wo du dazu passt.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Hast du schon ein Hotel für Frankfurt?
Ja, aber schon lange. Alles andere wäre ja der Wahnsinn. Die Europameisterschaft steht bevor und in der Woche der Eurobike findet sogar ein Spiel in Frankfurt statt. Also wenn man es jetzt nicht hat, dann sollte man jetzt aber wirklich Gas geben.
Dann sollte man Gas geben, ja. Eurobike ist bestimmt ein wichtiges Thema und beim nächsten Mal wollen wir ein bisschen drüber sprechen, was auf der Eurobike los ist, wie viele da sind und wer könnte dafür besser geeignet sein, als dass wir direkt den Chef fragen, oder?
Ja, also Stefan Reisinger wird bei uns im Gespräch und im Interview sein und ich freue mich auf das Gespräch. Das ist immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.